SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Im appenzellischen Rehetobel schießt ein Mann zwei Polizisten an. Der Verdächtige ist auf der Flucht. CVP gegen CVP heißt es bei den Regierungsratswahlen im Wallis. Mithilfe der SVP fährt man Ex-Parteipräsident Dabele an den Karren. Dann fast 60 Tote bei einer Gefängnismeuterei in Brasilien.
Es ist vielleicht im Ausmaß nicht gerade typisch, aber dass es dort Revolten gibt, ist nicht selten der Fall.
Auch weil die Zustände in den Gefängnissen menschenunwürdig seien, sagt der Brasilienkenner hier im Rendezvous. Und im Tagesgespräch um 1 führen wir eine große Röhre. Der Rothirsch ist Tier des Jahres 2017. Warum der König der Wälder besonderen Schutz braucht, hören Sie um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Yvonne Lambricker mit den Nachrichten.
In Rehetobel im Kanton Appenzell-Ausserrhoden hat ein Mann auf zwei Polizisten geschossen. Die Beamten wurden verletzt ins Spital gebracht. Gemäss Angaben der Kantonspolizei wollten die Polizisten heute Morgen die Wohnung des 33-Jährigen durchsuchen. Dabei eröffnete der Mann das Feuer. Weshalb die Wohnung durchsucht wurde, ist unklar. Der Schütze sei mittlerweile lokalisiert worden, so die Kantonspolizei. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Zuvor hatte die Polizei eine Großfahndung eingeleitet. 3 Tage nach dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul fahndet die Polizei mit Bildern und Videos nach dem mutmaßlichen Täter. Die Behörden haben Fotos des gesuchten Verdächtigen sowie Aufnahmen von Überwachungskameras veröffentlicht. Gestern meldeten die Behörden erste Festnahmen im Zusammenhang mit dem Anschlag. 8 Männer seien in Gewahrsam. Der Täter sei aber nach wie vor auf der Flucht. Bei dem Attentat wurden 39 Menschen getötet. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu der Tat. In Deutschland hat es letztes Jahr im Schnitt etwas weniger als 2,7 Millionen Arbeitslose gegeben. Das ist der tiefste Wert seit 25 Jahren, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt. Verglichen mit dem Jahr 2015 gab es letztes Jahr in Deutschland 104.000 Arbeitslose weniger. Die Arbeitslosenquote lag in Deutschland im Monat Dezember bei 5,8%. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hat der Korruptionsprozess gegen den ehemaligen Regierungschef Donald Tsang begonnen. Er ist wegen mehrfacher Amtsvergehen angeklagt. Wie chinesische Zeitungen berichten, beteuerte Tsang vor Gericht seine Unschuld. Der Prozess gegen den 72-Jährigen dürfte etwa 20 Tage dauern. Sollte Tsang in allen Anklagepunkten verurteilt werden, drohen ihm bis zu 21 Jahre Haft. Tsang war von 2005 bis 2012 Verwaltungschef von Hongkong. China hat erstmals seinen einzigen Flugzeugträger getestet, in einer Formation zusammen mit anderen Kriegsschiffen. Das chinesische Verteidigungsministerium bestätigte eine Übung im südchinesischen Meer. Es handelt sich dabei um ein Routinemanöver, das im Einklang mit dem internationalen Recht stünde. Vor einigen Tagen hatten Japan und Taiwan Bewegungen des chinesischen Flugzeugträgers gemeldet. Der chinesische Flugzeugträger war vor etwa 4 Jahren in Betrieb genommen worden. Es handelt sich um ein älteres sowjetisches Schiff, das in China umgebaut wurde. Die Londoner Börse will ihr französisches Tochterunternehmen Clearnet verkaufen. Clearnet soll für über 500 Millionen Euro an den Konkurrenten Euronext gehen, wie die Unternehmen mitteilten. Der Verkauf finde aber nur statt, wenn die Londoner Börse wie geplant mit der deutschen Börse fusionieren dürfe. Die Behörden müssen der Fusion zwischen Londoner und deutscher Börse noch zustimmen. Mit dem Verkauf von Clearnet sollen Bedenken gegen die Fusion nun ausgeräumt werden. Der Rothirsch ist das Schweizer Tier des Jahres, wie die Naturschutzorganisation Pro Natura mitteilt. Die Organisation habe den Rothirsch auch deshalb gewählt, um auf dessen Probleme in der stark zerschnittenen Landschaft der Schweiz aufmerksam zu machen. Rothirsche hätten ein großes Bedürfnis, weite Strecken zu wandern. Die Wanderrouten würden jedoch immer häufiger von Straßen, Schienen oder Häusern unterbrochen. Aktuell leben laut Pro Natura etwa 35'000 Rothirsche in der Schweiz, die meisten von ihnen im Südosten der Alpen. Das Wetter im Norden scheint heute teils die Sonne, teils liegen Nebel- und Hochnebelfelder. Morgen ist es oft bewölkt und gebietsweise fällt Schnee. Die Temperatur liegt zwischen minus 2 und plus 2 Grad. Im Süden scheint heute und morgen meist die Sonne. Mit Nordwind gibt es dort 8 bis 12 Grad.
Überraschungsguder SVP-Wallis. Neben Oskar Freisinger steht auch ein politisches CVP-Schwergewicht auf der gemeinsamen Liste für den Regierungsrat. Und das ist ein Schlag von rechts gegen den ehemaligen CVP-Präsidenten Christoph Derbele, der auch kandidiert. Es ist auch eine politische Retourkutsche für eine private Geschichte. Priska Dellberg.
Hinter vorgehaltener Hand stören sich viele rechte Walliser CVP-Wähler daran, dass Christoph Darbele den bisherigen Walliser Finanzdirektor Maurice Dorne unsanft zum Rücktritt aufgefordert hat, um an seine Stelle zu treten. Dies erst recht, seitdem bekannt geworden ist, dass der ehemalige CVP-Präsident den rechtskonservativen Kollegen zum Rücktritt gedrängt hat, obwohl er damals schon wusste, dass er ein uneheliches Kind gezeugt hat. Dass es dem Walliser SVP-Vordenker Oskar Freisinger nun gelungen ist, den ehemaligen Grossratspräsidenten der CVP, Nicola Watt, zu einer gemeinsamen Liste zu bewegen, steht damit im Zusammenhang. Das glaubt auch der Präsident der Oberwalliser CVP, Anton Andenmatten.
Sicher ist es einmal eine Anti-Darbele-Aktion, aber dann ist es sicher auch, dass Rechtsbürgerliche vielleicht sich etwas schlecht vertreten fühlen. Aber dann sicher auch die Ambitionen von Nicola Watt, wo immer schon gesagt hat, dass er eigentlich Staatsrat werden sollte.
Tatsächlich wollte Nicola Watt bereits 2009 für die Walliser Regierung kandidieren. In einer parteiinternen Ausmarchung konnte er sich damals aber nicht durchsetzen. Da der Notar aus Martigny aus demselben Bezirk stammt wie Christoph Darbele, ist seine Kandidatur ein direkter Angriff auf den ehemaligen Präsidenten der CVP Schweiz. Im Walliser Wahlrecht gibt es nämlich eine Bezirksklausel, die verhindert, dass zwei Staatsräte aus derselben Region stammen. Für die SVP sei ein Angriff auf Darbele nicht im Vordergrund gestanden. Allerdings nehme die Partei gerne in Kauf, den passionierten Jäger ins Visier zu nehmen, lässt Michael Graber durchblicken. Der Fraktionschef der SVP im Walliser Kantonsparlament sagt:
Also unser Ziel war es nicht primär, Darbele irgendwie zu schaden, aber es ist sicher auch so, dass wir aufgrund des Verhaltens von Christoph Darbele, der gegenüber der SVP immer sehr kritisch, um es milde zu sagen, war, nicht, dass wir es da nicht Rücksicht genommen haben. Es ist einfach eine Realität, dass die CVP ein bürgerliches Elektorat auch im Wallis hat und dass man dem jetzt diese Wahl gibt, das ist für mich nur logisch.
Mit der neuen gemeinsamen Liste von Oskar Freisinger, seiner Parteikollegin, der Brieger SVP-Stadträtin Sigrid Fischer-Villa und dem CVP-Politiker Nicola Watt kommt noch mehr Bewegung in den Walliser Wahlkampf. Bisher haben 11 Kandidaten ihre Ambitionen auf einen Regierungssitz angemeldet. Die SP ist nach langem Ringen um eine Doppelkandidatur zerstritten und die CVP wird durch die neueste Entwicklung weiter verunsichert. Die Kandidatur von Nicola Watt ist nicht chancenlos, denn Oskar Freisinger hat sich in den letzten Jahren als veritable Wahlkampflokomotive erwiesen. So ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass er den besonders im Unterwallis prominenten CVP-Politiker Watt mitreißen kann und Christoph Darbele das Nachsehen haben wird. Eine spannende Ausgangslage für die kantonalen Wahlen am 5. März.
«12.39 Uhr, Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Bei Mama oder bei Papa oder bei beiden. Ab diesem Jahr wird die Kinderbetreuung nach einer Trennung neu geregelt.
Es geht darum, zu sehen, wie man nach einer Trennung das Familienleben so reorganisieren kann, dass vor allem das Wohl der Kinder gewahrt ist.
Bei uns erzählt eine Frau über ihre Erfahrungen mit der alternierenden Obhut. Dann, zum Jahresbeginn haben Prognosen zur Wirtschaft Hochkonjunktur. Wir wollen wissen, was sind die Voraussagen der Ökonomen wert? Und wir nehmen sie mit nach Kambodscha in den Zirkus. Wie Musik, Tanz und Akrobatik jungen Menschen aus prekären Verhältnissen Hoffnung geben, kurz vor 1. Zuerst Brasilien. Bei einer Gefängnisrevolte im brasilianischen Manaus sind am Wochenende 56 Häftlinge getötet worden. Erst nach 17 Stunden haben die Sicherheitskräfte die Meuterei unter Kontrolle bringen können. Mehr als 140 Häftlinge sind nach offiziellen Angaben auf der Flucht. Die Revolte war am Sonntag ausgebrochen, weil rivalisierende Häftlingsgruppen aneinander geraten waren. Mutmaßlich ging es um die Kontrolle des Drogenhandels in der Strafanstalt. Professor Kai-Michael Kenkel unterrichtet an der Katholischen Universität von Rio de Janeiro und beschäftigt sich auch für das GIGA-Institut in Hamburg mit Brasilien. Ich habe ihn gefragt, Aufstände und Revolten kommen in Brasiliens Gefängnissen immer wieder vor. Der jüngste war allerdings ein besonders blutiger, trotzdem ein typischer Fall.
Es ist vielleicht im Ausmaß nicht gerade typisch, aber dass es dort Revolten gibt, ist nicht selten der Fall. Die größte war 1992 in Carandiru. Da kamen 111 Häftlinge um bei einer Revolte im Bundesstaat São Paulo. Und dieses Mal ist es der zweitgrößte Vorfall gewesen mit 56.
Die Zustände in den Gefängnissen Brasiliens werden ja immer wieder kritisiert. Können Sie schildern, wie es da aussieht?
Ja, es sind generell gesehen eigentlich menschenunwürdige Zustände dort. Man liegt bundesweit bei über 40% in der Überbelegung der Gefängnisse. Im Bundesstaat Amazonas, wo jetzt dieser Vorfall stattgefunden hat, liegt man bei 290%. Und auch dieses Gefängnis in Manaus, wo der Vorfall passiert ist, ist vorgesehen für ca. 500 Häftlinge. Dort residieren im Moment allerdings 1200.
Was löst dann am Schluss eine solche Revolte aus? Was braucht es, damit die Gefangenen aufstehen und sagen, das machen wir nicht mehr mit? Oder wie kommt es zu diesen Kämpfen innerhalb der Gefängnismauern?
Also ich denke, man muss unterscheiden, auch vor allem zwischen diesem Vorfall und dem 1992 in Carandiru. Damals war es eine Revolte 92 gegen die Bedingungen zum Teil. Hier ist es überwiegend ein Angriff von einer Fraktion auf eine andere gewesen. Das heißt, es ging nicht um die Bedingungen im Gefängnis, sondern um einen Stellungskrieg sozusagen zwischen den beiden Fraktionen.
Man geht ja auch davon aus, dass diese Meuterei, dass es dabei um die Kontrolle des Drogenhandels ging. Brasilien leidet ja unter der Drogenmafia, unter Korruption, also offenbar bis in die Gefängnisse hinein. Wie ist das möglich?
Ja, nun, Korruption ist leider in Brasilien auch in der Politik ein endemisches Phänomen. Aber was wir gesehen haben, man hat auch jetzt seit dem Ende der Weltmeisterschaft, seit dem Ende der Olympischen Spiele wieder einen Zuwachs an Kriminalität beziehungsweise dieser Kämpfe zwischen den Fraktionen gesehen, vor allem dem Comando Vermelho aus Rio de Janeiro und dem PCC aus São Paulo.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Der Drogenhalter, wird der von außerhalb der Gefängnismauern koordiniert oder geht er sogar umgekehrt von den Gefängnissen aus?
Es ist beides. Also es ist schon der Fall, dass die Anführer dieser Fraktionen auch mit ihren Soldaten einwandfrei kommunizieren können, auch über Handy und alle möglichen Kanäle. Also da gibt es sehr wenig Unterbindung der Kommunikation.
Für Menschenrechtsorganisationen ist es offenbar sehr schwierig, Zugang zu bekommen zu den Inhaftierten, zu den Gefängnissen. Wer kann überhaupt schauen, wie es da zu und her geht?
Das ist sehr schwierig, auch weil man nicht unbedingt die Kooperation vom Justizministerium hat, die sich natürlich auch diesen Zuständen bewusst ist. Und es ist in der Tat für die NGOs sehr schwer, dort heranzukommen. Auch weil zum Beispiel auch dieses Gefängnis im Bundesstaat Amazonas ein Beispiel für das sich fortsetzende Phänomen ist, dass jetzt auch die brasilianischen Gefängnisse sich immer mehr privatisieren.
Sie haben diese misslichsten Bedingungen in den brasilianischen Gefängnissen geschildert. Sind diese Thema in der Öffentlichkeit? Nimmt man das wahr?
Ja, es ist sicherlich ein Thema. Die Bedingungen und die Menschenrechte dort sind immer mal wieder ein Thema in der Presse und es gibt eine gewisse Empörung. Es ist aber auch ein sehr großes Problem. Ja, die Sicherheitslage in Brasilien ist sehr angespannt im Moment, auch in den Großstädten. Im Moment ist man mit der Findung einer Lösung festgefahren und die Gefängnisbevölkerung, die Häftlingsbevölkerung wird immer größer.
Sagt der Brasilien-Spezialist Kai-Michael Kenkel hier im Rendezvous. Bei wem leben die Kinder, wenn sich Eltern trennen? Bis jetzt ist es so, dass die Kinder den Alltag mehrheitlich bei einem Elternteil verbringen. Seit diesem Jahr nun gelten aber in der Schweiz neue Regeln. Auch wenn nur ein Elternteil will, dass die Kinder auch weiterhin bei Vater und Mutter aufwachsen, wird dieses Modell geprüft, selbst dann, wenn nicht beide Elternteile einverstanden sind. Was diese alternierende Obhut im Alltag bedeutet, im Bericht von Christine Wanner.
Montag, Dienstag bei Papa, Donnerstag, Freitag bei Mama. Am Mittwoch und am Wochenende abwechselnd bei Mama oder bei Papa. So hat das die Familie Moser aus der Region Solothurn nach der Trennung der Eltern über 10 Jahre lang gemacht. Inzwischen verbringt nur noch der jüngste Sohn, 15 ist er, seinen Alltag abwechselnd beim Vater und bei der Mutter. Warum dieses Modell, Franziska Moser?
Weil wir einfach wussten, wir möchten unsere Kinder nicht vor die Entscheidung stellen, sich für einen von uns zu entscheiden. Das hätte unser beider Herz, glaube ich, auch nicht aushalten können.
Auch wenn Sie und Ihr Ex-Mann nur 10 Minuten zu Fuß voneinander entfernt wohnen, sei der Wechsel immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Kleider hier, Kleider da. Und die Kinder?
Aber die haben das alles mitgemacht, weil sie immer wussten, sie sehen Papa wieder, wenn sie lange Zeit haben, dürfen sie ihn anrufen. Papa darf an alle Anlässe, Mama auch. Also sie hatten da wirklich keine Einschränkungen.
Damit dieses Wechselmodell überhaupt funktionieren konnte, mussten die Eltern ihren Alltag umstellen und sich vom klassischen Rollenmodell lösen. Der Vater reduzierte sein Arbeitspensum von 100% auf 60%, die Mutter erhöhte ihres auf 40%. Unterstützung für den Umgang miteinander holten sie sich während der ersten 3 Jahre nach der Trennung regelmäßig in einer Mediation.
Man muss nicht perfekt sein, weil wir waren auch kein perfektes Paar in dem Sinn, wie wir uns auf diesen Weg gemacht hatten. Wir hatten ganz viele Dinge, wo wir uns nicht einigen konnten. Wir haben dann halt einfach gesagt, okay, dann gibt es einen Kompromiss. Und mit der Zeit haben sich auch ganz viele Dinge geklärt.
Dass sich bisher nur wenige Eltern nach einer Trennung für diese alternierende Obhut entschieden haben, lag sicher auch daran, dass nach bisherigem Recht ein Elternteil das Veto dagegen einlegen konnte. Das ist nach neuem Recht, das seit dieser Woche gilt, nicht mehr möglich. Das Wohl des Kindes werde damit besser respektiert, argumentiert Andrea Büchler. Sie ist Professorin für Privatrecht an der Universität Zürich.
Die Interessen der Eltern haben dabei in den Hintergrund zu treten. Es geht darum, zu sehen, wie man nach einer Trennung das Familienleben so reorganisieren kann, dass vor allem das Wohl der Kinder gewahrt ist.
Entsprechend könne die alternierende Obhut auch gegen den Willen des Vaters oder der Mutter Sinn machen. Denn verlässliche Beziehungen zu beiden Elternteilen seien für die Entwicklung eines Kindes zentral.
Es können die Voraussetzungen gegeben sein, die es eben möglich machen, dass das Kind weiterhin mit beiden Elternteilen den Alltag teilt.
Voraussetzungen sind etwa: Die Eltern dürfen nicht allzu weit auseinander wohnen. Sie müssen fähig sein, für das Kind zu sorgen und sich abzusprechen. Franziska Moser, die dieses Modell seit über 10 Jahren lebt, bringt es so auf den Punkt.
Mein Mann und ich, also mein Ex-Mann und ich, wir sind nicht Freunde deswegen jetzt. Aber wir sind einfach, ja, so weit den Weg zusammengegangen, dass unsere Kinder groß, stark und selbstbewusst unterwegs sein können.
Aus ihrer Sicht funktioniert das Wechselmodell. Das neue Recht erleichtert es auch anderen Familien, diesen Weg zu wagen. Wie sie ihn aber gestalten, das muss jede Familie für sich selbst herausfinden.
In 11 Minuten ist es 1. Was bringt das neue Jahr? Das fragen sich vielleicht viele in diesen Tagen. Ganz besonders die Ökonomen. Sie versuchen herauszulesen, wie gut sich die Wirtschaft entwickeln wird. Nur, wie genau sind solche Prognosen überhaupt? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler ist dieser Frage nachgegangen und hat geschaut, wie gut es die Ökonomen im alten Jahr getroffen haben.
Das Wichtigste vornweg: Die Ökonomen lagen mit ihren Konjunkturprognosen vor einem Jahr gar nicht mal so falsch. Die Schweizer Wirtschaft ist tatsächlich, wie vorhergesagt, um rund 1,5% gewachsen. In einem Punkt wurden die Ökonomen aber dennoch überrascht. Der Arbeitsmarkt hat sich 2016 besser entwickelt als erwartet. Vor einem Jahr, da sagte beispielsweise Rudolf Minsch, der Chefökonom des Wirtschaftsdachverbandes Economiswiss, noch sorgenvoll:
«Zufrieden können wir nicht sein, weil die Schweizer Wirtschaft unter ihren Möglichkeiten wächst und entsprechend die Arbeitslosenzahlen etwas ansteigen werden. Und das ist wahrscheinlich der kritische Punkt.»
Minsch und die meisten anderen Ökonomen machten sich damals vor allem Sorgen um die Angestellten in der Industrie. Sie gingen davon aus, dass dort infolge des Frankenschocks die Zahl der Arbeitslosen steigen würde. Nun, ein Jahr später, zeigt sich, insgesamt ist die Zahl der Arbeitslosen zwar im Verlauf der letzten 12 Monate tatsächlich leicht gestiegen, um gut 1'000 Personen. Das ist für alle Betroffenen ernüchternd. Aber ausgerechnet im Industriesektor hat sich die Zahl der Arbeitslosen stabilisiert, bei gut 37'000. Das überrascht selbst Boris Zürcher, der die Direktion für Arbeit beim Bund leitet.
Effektiv, die Industrie hat sich sehr gut gehalten. Sie hat offenbar ihre Hausaufgaben gemacht und hat auch stark an ihrer Produktivität und damit an ihrer preislichen Wettbewerbsfähigkeit gearbeitet.
Dass sich die Zahl der Arbeitslosen in der Industrie stabilisiert hat, hat laut Zürcher einen zentralen Grund.
Es ist wahrscheinlich schon entscheidend, dass eben die Zuwanderung abgenommen hat, insbesondere in den Bausektor, wo eben auch ein Rückgang der Beschäftigung zu beobachten war.
Für 2017 geht der Fachmann des Bundes davon aus, dass die Arbeitslosenquote in der Schweiz minim weiter sinken wird. Der Frankenschock scheint somit überwunden zu sein. Doch das mit den Prognosen für 2017 ist so eine Sache. Auf die Frage, ob es denn dieses Mal eigentlich einfacher oder schwieriger gewesen sei, eine Wirtschaftsprognose zu machen als noch vor einem Jahr, da gaben die befragten Ökonomen ganz unterschiedliche Antworten.
Es war insgesamt einfacher. So die großen Ereignisse wie Brexit oder Wahlen in den USA, die haben wir 2017 nicht.
Die Prognosen 2017, die haben natürlich eine erhöhte Unsicherheit, weil wir eine erhöhte Unsicherheit auf der Welt in Sachen Ökonomie, aber auch in Sachen Politik erfahren.
Allfällige Unwägbarkeiten mal ausgeklammert, gehen die Ökonomen davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft im 2017 1,5 bis 2% wachsen kann, wenn es denn so kommt, wie prognostiziert.
Nach Norditalien, nach Gona, ins Flüchtlingsaufnahmezentrum. Dort ist gestern Nachmittag eine junge Frau aus Nigeria tot auf einer Toilette aufgefunden worden. Darauf haben Asylbewerber angefangen zu randalieren und Betreuer zu bedrohen, weil der Migrantin zu spät geholfen worden sei. Die Polizei hat die Revolte am frühen Morgen beenden können. Italien-Mitarbeiter Rolf Pellegrini.
Die Migranten begannen gegen 5 Uhr gestern Nachmittag mit ihrer Revolte. Sie zündeten Mobiliar an, legten die Elektrizitätsversorgung lahm, bewaffneten sich mit Schlagstöcken, randalierten. Die 25 Betreuer, Freiwillige von Kooperativen, unter ihnen auch 2 Ärzte und eine Krankenschwester, mussten sich in ihren Containern und Büros verbarrikadieren. Erst am frühen Morgen, kurz vor 2 Uhr, konnten die Polizisten und Carabinieri die Lage unter Kontrolle bringen und die Betreuer befreien. Laut Aussagen ihres Freundes hatte die 25-jährige verstorbene Nigerianerin, die vor 4 Monaten auf einem Gummiboot von Libyen aus Italien erreichte, seit Tagen Fieber und Husten. Im Übrigen sei das Flüchtlingszentrum für Frauen nicht geeignet, klagte der Freund der Verstorbenen, ohne weitere Angaben zu machen. Die Flüchtlinge behaupteten auch, die Hilfe sei zu spät eingetroffen. Die Operateure der Notfallzentrale bestreiten dies. Die Staatsanwaltschaft von Venedig hat eine Autopsie angeordnet. Das Flüchtlingszentrum von Kona befindet sich in einer Ex-Militärbasis. Laut Corriere della Sera befinden sich in dem Zentrum rund 1'000 Migranten. Einem Teil der Bevölkerung der Gegend ist das Zentrum wegen angeblicher Sicherheitsprobleme alles andere als willkommen. Kritik klingt auch in den Berichten an, wonach die Kooperative, die das Zentrum leitet, im Jahr für ihre Arbeit 10 Millionen Euro kassiere.
Der Bericht von Rolf Pellegrini. Zirkus kann Welttheater sein oder zumindest helfen, die Geschichte und das Heute zu verstehen. So im kambodschanischen Battambang. In dieser Stadt werden Kinder aus armen Verhältnissen zu Malern, Musikern und einige von ihnen zu Zirkusartisten ausgebildet. Fapon Le Salapak oder zu Deutsch «Der Glanz der Kunst» heißt die Schule. Gegründet wurde sie Mitte der 80er Jahre, nach den dunklen Jahren unter dem Regime der Roten Khmer. Ihr Können zeigen die Zirkusartisten in täglichen Vorstellungen. Karin Wenger berichtet.
Unter dem Zirkuszelt verwandeln sich die Klänge des Xylophons in Regentropfen. und die jungen Artisten in Reisende, die aus einem Trampolin und einer Matte ein Schiff zaubern und von dort mit Seilen und Sprungbrettern abheben und über den Köpfen der Zuschauer durch die Arena fliegen. Auf einer magischen Reise, gefüllt mit akrobatischen Sprüngen, erzählen die Zirkuskünstler den Zuschauern Geschichten aus Kambodscha. Phar sei ein spezieller Zirkus, so der Zirkuschef Dara Hood.
And Phar artists are special because they come from difficult social and economic background.
Alle unsere Zirkusartisten kommen aus armen Verhältnissen. Doch auf der Bühne verbreiten sie eine Freude, die ansteckend ist. Das neueste Programm, Same Same But Different, dreht sich um die Unterschiede zwischen kambodschanischer und westlicher Kultur. Die meisten der 350 Zuschauerinnen und Zuschauer, die an diesem Abend im Publikum sitzen, sind ausländische Touristen. Denn die Stadt Siem Reap ist der Ausgangspunkt, um die weltbekannten Tempel von Angkor Wat zu besichtigen. Die 12 Zirkuskünstler imitieren die Touristen in ironischer Weise in Bar-Szenen und mit Jonglageakten und Clownerie. Und sie kontrastieren diese Szenen mit solchen aus ihrem eigenen Alltag, einem Stromausfall beispielsweise, der das Zirkuszelt in Dunkelheit hüllt. Mit waghalsigen Kletterkünsten und ausgestreckten Handylampen versuchen die Akrobaten wieder Licht ins Zelt zu bringen. Star der Manege ist der 25-jährige Hock Sitong. Er war 10 Jahre alt, als er in der Zirkusschule jonglieren lernte. Der Zirkus hat mein Leben sehr verändert, erzählt er. Zuerst fürchtete ich mich vor den Sprüngen ins Leere, aber jetzt fühle ich mich so glücklich dabei. Ich mag es, Teil einer Gruppe zu sein. Hock Sitong, der mit der Leichtigkeit einer Wildkatze Stangen hochklettert, wuchs einzig mit seiner Großmutter auf. In der Schule von Phar lernte er mehr als bloß das Alphabet. Die Schule mit ihren Mal-, Musik-, Tanz- und Akrobatikklassen wurde vor 30 Jahren von einer Gruppe von Kambodschanern gegründet. Die Gründer hatten die Jahre des Bürgerkriegs, der in den 80er Jahren auf die Schreckensherrschaft der Roten Khmer folgte, in einem Flüchtlingslager in Thailand verbracht. Sie hatten miterlebt, wie Künstler und Zirkusartisten unter der Herrschaft der Roten Khmer umgebracht wurden, Kunst verboten war. Im Flüchtlingslager lernten sie Kunst als etwas Heilendes kennen. Deshalb gründeten sie nach ihrer Rückkehr nach Kambodscha die Schule in Battambang. Die Schule wird mit Spenden und den Einnahmen aus dem Zirkus finanziert und hat heute 1200 Schüler und Schülerinnen. Dennoch schaffen es nur wenige von ihnen, sich das Leben mit dem Zirkus zu verdienen. Doch die heilende Kraft von Musik, Tanz und Akrobatik sei auch heute noch nötig, auch wenn der größte Teil der Bevölkerung die Roten Khmer nicht mehr erlebt habe, so Dara Hood, der den Zirkus als soziales Unternehmen führt.
It's very hard to be young people today in Cambodia because they are confused, because they don't know what to be proud of.
Das Leben von jungen Leuten in Kambodscha heute ist schwierig. Sie sind verwirrt, wissen nicht, auf was sie stolz sein können und haben keine Vorbilder, erklärt er. Dass Kambodschaner unter der Herrschaft der Roten Khmer Kambodschaner töteten, ist für sie schwierig zu verstehen. Wir schämen uns dafür und die Jungen haben Mühe herauszufinden, wer sie sind und was sie ausmacht. Die Kunst hilft ihnen dabei. Der junge Zirkusakrobat Hock Sitong weiß wenig über die Zeit der Roten Khmer. Seine Großmutter hat ihm einzig erzählt, dass die Roten Khmer ihren Mann getötet hatten. Dass das Land noch heute arm ist, ist eine Folge jener Schreckenszeit vor mehr als 30 Jahren, in der mehr als 2 Millionen Menschen umkamen, die Wirtschaft zerstört wurde. Hock Sitong ist deshalb besonders stolz, heute als Zirkuskünstler so viel Geld zu verdienen, dass er auch seine Großmutter unterstützen kann. Und er sagt, ich bin stolz, dass wir die Kunst in unserem Land wieder belebt haben, dass ich Teil davon bin.
Karin Wenger über ein besonderes Zirkusprojekt in Kambodscha.
Es ist eins. Gleich geht es im ersten und vierten um den Rothirsch. Pro Natura hat ihn zum Tier des Jahres 2017 erkoren. Vom Aussterben ist der Rothirsch in unseren Wäldern zwar nicht bedroht, doch sein Lebensraum ist ernsthaft gefährdet. Der Rothirsch-Experte von Pro Natura erklärt, wie und warum. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Yvonne Lambricker.
In Rehetobel im Kanton Appenzell-Ausserrhoden hat ein Mann auf zwei Polizisten geschossen. Die Beamten wurden verletzt ins Spital gebracht. Den Mann hat die Kantonspolizei inzwischen lokalisiert. 3 Tage nach dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul fahndet die Polizei mit Bildern und Videos nach dem mutmaßlichen Täter. Bei dem Attentat wurden 39 Menschen getötet. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu der Tat. In Deutschland hat es letztes Jahr im Schnitt weniger als 2,7 Millionen Arbeitslose gegeben. Das ist der tiefste Wert seit 25 Jahren, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.